Die Krise des Euro und die Europäische Union und ihre Zukunft. Das ist nicht der erste Vortrag zu dem Thema. Aber nach wie vor ist das beherrschende Thema in der Zeitung. Man muss wirklich sagen, ein Drittel des politischen Teils der Zeitung ist jeden Tag voll damit. Und der Wirtschaftsteil bringt es nochmal. Es ist das, was die Nationen am allerwichtigsten beschäftigt. Es ist der erste Tagesordnungspunkt der Politik. Und es ist das, womit die Völker befasst werden. Sie werden mit Beschlag genommen, sie werden vereinnahmt für ja, die jeweils nationale Vorstellung, was da fällig ist und was man da braucht und was uns da gut tut. Und dazu will ich heute mal ein bisschen was sagen. Und kaum bereitet man sich darauf vor, platzt mitten nahe ein Friedensnobelpreis. Kriegt die Europäische Union einen Friedensnobelpreis? Das gibt es schon bald 60 Jahre und auf einmal kriegt sie den Preis. Und zwar wofür? Dafür, dass seit ihres Bestehens kein Krieg in Europa zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union stattgefunden hat. Das geht wieder mal in der Öffentlichkeit so selbstverständlich als, na ist doch echt eine Leistung, durch, dass man gar nicht merkt, dass das die Wahrheit der Sache nicht sein kann. Krieg zu unterlassen, Krieg nicht zu machen, das soll der Gründungsgrund und Gründungs- und Existenzzweck der EU sein. Muss man dafür riesige Institutionen gründen und Zeug machen, dass man was unterlässt? Wenn es denn so wäre oder wenn es denn so ist, dass die Staaten Europas nach zwei Weltkriegen im 20. Jahrhundert der Meinung sind, ihnen reicht es damit, Krieg wollen sie jetzt nimmer, dann sollen sie es halt lassen. Die Gründung der Europäischen Union, damit sie keinen Krieg mehr untereinander führen, das passt gar nicht, einerseits. Andererseits hört man sich Adenauers Spruch mal an, der ist jetzt durch den Äther gegangen nochmal, und zwar im Originalton, Adenauer selbst. Ich habe es im Radio gehört, in irgendeinem der Sender. Was war der große, geniale Schritt zur Europäischen Union? Die Schaffung der Montanunion. Und was ist gut an der Montanunion? Montanunion ist deswegen geschaffen worden, weil Kohle und Stahl die Basis der Kriegsindustrie gewesen ist bis dahin. Da sagt der Adenauer wörtlich, ja, dass die Feinde von gestern in die Kriegsindustrie ihrer gestrigen Feinde hineinschauen können, also wissen, was die treiben, das schafft Vertrauen. Da merkt man noch, da ist der Standpunkt der Gegensätze der Nationen überhaupt nicht aufgegeben. Da ist der Standpunkt kriegsträchtiger Gegensätze überhaupt nicht aufgegeben, sondern der Standpunkt ist Vertrauen. Was schafft Vertrauen? Ja, wenn man dem Misstrauen Raum gibt, sich Material zu beschaffen. Oder wenn man dem Misstrauen Raum gibt, sich zu überprüfen. Also auch da geht das Argument noch total von den Gegensätzen her. Auf der anderen Seite, ich habe also erst gesagt, das kann doch irgendwie nicht die Sache sein. Auf der anderen Seite muss man den Spieß auch wieder umdrehen und sagen, diese Laudatoren aus Oslo, diese Norweger, die der EU gratulieren und selber nie eintreten würden, die wissen gar nicht, wie recht sie haben mit ihrem Spruch, dass die Europäische Union Krieg in Europa vermieden hat. Nämlich in einem ganz anderen Sinn als in dem idealistisch hochgestochenen. In einem sehr brutalen Sinn haben sie recht. Die EU ist wirklich die Alternative zum Krieg jedenfalls für die großen europäischen Mächte. Sie brauchen die in der EU geschaffene Zusammenbindung ihrer Interessen und ihrer nationalen Ambitionen. Sie brauchen diese Verlaufsform der Konkurrenz, nicht weil sie gelernt haben, dass es besser ist zusammen als gegeneinander, sondern diese Verlaufsform der Konkurrenz brauchen sie, damit sie in dieser Konkurrenz nicht in einer Weise aneinander geraten, die ihnen die Existenz des Nachbarn unerträglich macht. Was ich damit meine, will ich gleich sagen. Als kapitalistische Staaten, und als die sind die alle aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen, eigentlich als geschlagene kapitalistische Staaten, brauchen sie und wollen sie den Zugriff auf die wirtschaftlichen Ressourcen des Nachbarn. Auf dessen Rohstoffe, auf dessen Märkte, auf dessen Geschäftsgelegenheiten, auf die Geschäftsgelegenheiten, die es im Nachbarland gibt. In zwei Weltkriegen ausgelaugt, und zwar egal, ob es um die Sieger oder die Verlierer sich handelt, ausgelaugt und als Mächte deklassiert, haben sie aus diesen Kriegen eines gelernt. Keine Macht in Europa ist so groß, dass sie sich alle anderen unterwerfen und deren hoheitlichen Egoismus als Hindernis der eigenen Benutzung und der eigenen Verfügung über den Kontinent aus dem Weg räumen kann. Also sie sind Mächte, die den Zugang, die die Öffnung der Nachbarn brauchen, die sich die Nachbarn verfügbar machen wollen. Und sie sind welche, die eins wissen. Der Versuch, den Nachbarn gewaltsam verfügbar zu machen, ist schon zweimal daneben gegangen. Und daraus haben sie einen Schluss gezogen. Und der Schluss ist und bleibt ein Widerspruch. Der Schluss heißt, man muss sich den Nachbarn verfügbar machen, aber um den Preis, dass man auch sich dem Nachbar verfügbar macht. Man erschließt den Markt des Nachbarlands. Man erschließt dessen Ressourcen aller Art. Aber um den Preis, dass man den Geschäftsleuten der anderen Seite auch das eigene Territorium zur Verfügung stellt und ihnen dort Geschäfte machen lässt. Und dass man es dadurch der Konkurrenz, die dann entsteht, überlässt, zu entscheiden, welche der Nationen sich an dem Verkehr eigentlich stärken kann und welche an ihm verliert und sich schwächt und ärmer wird. Der Widerspruch, den normalerweise Staaten eben in der Form handhaben, dass sie sich das Verhältnis von Freihandel und Protektionismus heraussuchen, also dass sie Handel zulassen, wo sie ihn haben wollen, und Handel einschränken, verbieten, mit Zöllen belegen, wo sie den Handel für die eigene Nation schädlich finden. Dieses freie Verfügen hat man aufgegeben, aus der Hand gegeben. Und sich gegenseitig, ja, einen Binnenmarkt geschaffen, in dem die Geschäftsleute jedes Landes grenzenlos nach Maßgabe dessen, wie konkurrenzfähig sie im Verhältnis zu den Geschäftsleuten des anderen Landes sind, Geld verdienen können. Der Widerspruch, sich das aufzuerlegen, hat dabei einen starken Stachel, nämlich im Verhältnis zu der damals beherrschenden Weltmacht Amerika wussten alle europäischen Staaten, dass sie mit ihrer Wirtschaft, mit der Kapitalgröße ihrer Firmen, mit ihrem Markt viel zu klein sind, sodass, wenn sie überhaupt die Perspektive eines Wiederaufstiegs zum Konkurrenten auf Augenhöhe je haben wollen, sie gar nicht drum herum kommen, einen Markt von der Größe Europas sich zu schaffen. Und weil sie gewusst haben um die ruinösen Wirkungen des Handels, eben darum, dass im Handel die eine Nation, die mit dem produktiveren Kapital die, deren Geschäftsleute sich am Heimatmarkt und am Markt im Nachbarland durchsetzen. Dass die Geschäftsfähigkeit des anderen Landes zerstören. Dem geht bei Gelegenheit das Geld aus. Und dann fällt das Nachbarland auch als Markt und als Geschäftsgelegenheit aus. Weil sie das im Kopf gehabt haben, haben sie ihre unbegrenzte Konkurrenz noch ergänzt um gewisse Nachhilfen für die Verlierer. Strukturfonds in Europa, Entwicklungsfonds und so weiter. Gelder, mit denen auch die Nationen, die zu den Verlierern gehören, ja, Mittel in die Hand kriegen sollten, ihr Land zu entwickeln, Geschäftsgelegenheiten zu schaffen und ihren politischen Willen auf die EU zu richten und dran zu bleiben, auch wenn sie immer den Kürzeren ziehen.